Kuire, Bundi Heimat. Willkommen zu diesem Gottesdienst, willkommen zu Hause in Buchs, die im Livestream dabei sind. Was für eine Freude, wieder zu Hause in der Republik Graubünden zu sein und sich zu freuen, was Gott in diesem Kanton noch tun wird. Und ich habe große Erwartungen, großen Glauben. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Wie viele Stunden, Wochen, Monate haben wir gefastet für geistliche Aufbrüche, zusammen mit vielen, vielen anderen. Und es wird kommen, es muss kommen, weil alles, was aus Glauben geschieht, wird entstehen und wird zur Ehre des Herrn sein. Ich habe ein Schwert mitgebracht, das ist so eines, wie ein römischer Soldat vor 2000 Jahren zur Zeit von Jesus gebraucht hat. Und es ist auch so, falls jemand einnicken sollte während meiner Predigt oder auch nur leicht abschweifen, werde ich es vielleicht gebrauchen. Hilft aber auch, ein bisschen herauszuheben, um was es heute Morgen auch geht. Es geht um das Wort, es geht um die Kraft des Wortes und dieser Jesus ist selbst das Wort. Und es ist immer wieder gut, wenn wir uns daran erinnern, wie kraftvoll das Wort ist, gerade wenn das Leben herausfordernd ist. Und das Leben war seit dem Sündenfall immer herausfordernd. Es geht kein Mensch über diese Erde, der nicht Herausforderungen, auch große Herausforderungen hat, auch Männer und Frauen Gottes. So ein Mann Gottes, der Herausforderungen hatte, das war der Prophet Jesaja. Man möchte es nicht denken, oder? Die waren ja so nahe bei Gott, die haben die Stimme Gottes gehört. Gott hat sie gebraucht als ein Werkzeug in seiner Hand für Zeichen und Wunder und trotzdem, auch der hatte Nöte. Und wir lesen es in Jesaja 63, da fängt er einen Vers an mit dem Wort Ach. Dieser Seufzer, Ach. Um Gottes Willen, ach, oder? Und das war geschehen, wieso musste der Prophet, der Mann Gottes, ach, seufzen? Ja, er war ja Prophet, er kam aus einer königlichen Familie, aus einem königlichen Haus. Er war über 50 Jahre, war Jesaja der Prophet der Könige, über 4 Könige hat er überlebt. Also wahrhaftig, mit einem Fuß war er fast ständig im Grab, weil er musste diesen teils bösen Königen, falschen Königen, Götzendiener, Königen, denen musste er die Leviten lesen und das war immer gefährlich. Und der letzte König, den hat er dann nicht überlebt, den Manasse, der hat ihn dann entzweien lassen, abeinander sägen lassen, so schlimm. Und dann denkt man, was hat dann dieser arme Jesaja über 50 Jahre erlebt? Nun, er hat Armut erlebt, er hat Hunger erlebt im Land, er hat Bürgerkrieg erlebt, er hat böse Könige erlebt, er hat Götzendienst erlebt und dann war noch diese ganze assyrische Kraft, diese schlimme Macht. Also wenn man historisch zurückschaut, dann waren die Assyrer so wahrscheinlich etwa das brutalste Volk, das je auf dieser Welt gelebt hat. Und die waren ständig drauf und dran, auf Juda und Israel hineinzubringen. Und die ganze Last war auf diesem Jesaja, weil das Volk und die Könige, die wollten antworten. Und was macht dieser Jesaja? Das einzig Richtige, was er tut, er flüchtet in die Ruhe zu Gott. Er flüchtet in die Arme Gottes, als es nicht mehr auszuhalten war, punkto Druck, punkto Herausforderung, punkto Gefahr, Armut, Hunger und Geschrei. Die Not hat wahrhaftig zum Himmel geschrien. Und als Jesaja anfängt, dann in die Ruhe zu gehen und Gott zu suchen, fängt Gott sei Dank an, zu ihm zu sprechen. Und er sagt in Jesaja 51 2 einfache Sätze. Er sagt ihm, Jesaja, bitte wache auf. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Bist du ein Gummibaum oder bist du aus echter Schweizer Eiche geschnitzt? Er hat ihm gesagt, Jesaja, vergiss nicht, du bist aus dem Felsen herausgehauen. Jesaja, vergiss nicht, du bist aus dem Stein herausgebrochen. Und Gott hat auf sich selbst Bezug genommen. Ich bin der Fels, ich bin der Stein, du bist Teil meiner selbst. Und aus mir heraus habe ich dich herausgebrochen. Also steh auf und verhalte dich auch so wie ein Sohn Gottes. Und dann ist er aufgestanden, hat angefangen zu predigen in diesem Israel. Und die Leute haben wieder Mut bekommen, sind aufgestanden. Und die Situation hat sich zum Positiven verändert. Und wenn man so unterwegs ist, meine Welt ist ja vielleicht nicht die normalste. Ich war dieses Jahr schon
einige Male in Afrika, ich war in Syrien im Kriegsgebiet, wir sind da mit bewaffneten Peschmerga-Soldaten sind wir durch Raqqa gefahren, wo, wenn es eindunkelt, kommt der IS wieder heraus. Wir mussten plötzlich noch Umfahrungen machen, weil der IS eine Strecke unterbrochen hat, wo wir unterwegs waren. Also mussten wir da eine Stunde umfahren durch die Wüste, bis wir dann endlich da in Kobane, in dieser zu 80% zerbombten Stadt angekommen sind. Oder dann ist man da in Horn von Afrika unterwegs, wo 20 Millionen Menschen aktuell gottsjämmerlich am Verhungern sind. Wir haben ein Team an der somalischen Grenze. Somalia ist so gefährlich. Das ist das Land, wo Menschen, wenn du Christ bist, das überlebst du nicht. Wir hatten vor 2 Wochen ein 14-jähriger Junge, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Den haben sie einen Reifen über ihn gestülpt, haben sie beim lebendigen Leibe, haben sie ihn angezündet, ist er gestorben. Das ist so dermaßen gefährlich. Jeden Tag kommen 1.500, 2.000 Leute über die Grenze. Wir geben denen Essen, müssen uns aber auch bei Eindunkelung zurückziehen, weil die Al-Shabaab-Miliz dort unterwegs sind. Terroristische Milizen, die dich einfach einen Kopf kleiner machen, wenn es ihnen gefällt. Haben eine Schule angegriffen, kürzlich 140 Kinder umgebracht, einfach weil Mädchen dort in die Schule gingen. Also das ist die Realität in dieser Welt, wo ich mich drin aufhalte und dann denke ich, Jesus, geht's eigentlich noch? Dann kommen wir in die Schweiz und müssen sagen, ja, wir haben auch hier Nöte. Wir haben einen Drittel der Jugendlichen, die müssen eigentlich psychologische Dienste in Anspruch nehmen, haben wir kürzlich Statistiken gehört und denken wir, Jesus, da kann man nur noch Ach sagen, da kann man nur noch seufzen. Was ist deine Antwort? Und dann sagt der Jesaja, das ist die Antwort. Ach, o Herr, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, zerreiß doch einfach mal den Himmel und komm mit deiner ganzen Kraft hier runter und fange an aufzuräumen. Und dann denke ich, jawohl, aber ist es notwendig, so zu rufen? Es heißt ja in Markus Kapitel 1 ab Vers 10, da heißt es, Johannes hat diesen Jesus getauft. Er bringt diesen Jesus zum Jordan, oder Jesus kommt zum Jordan, er tauft diesen Jesus im Jordan und als Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, da heißt es, als er aus dem Wasser steigt, da sah er, wie der Himmel zerriss, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube herunterbrach, herabkam und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also der Himmel ist schon zerrissen, die Kraft Gottes ist schon auf diesen Jesus, auf dieses Wort Gottes runtergekommen. Und knapp 3 Jahre später, was geschieht? Am Kreuz von Golgatha, da zerreißt es, weil Jesus ruft, es ist vollbracht, da zerreißt es den Vorhang. Und diese ganze Kraft, die vorher auf Jesus war, die ist nun zugänglich für jeden Einzelnen von uns. Und als Jesus da mit dieser Kraft erfüllt war, was macht es nach dem Jordan? Der Geist führt ihn in die Wüste, in die Ruhe hinein. Das ist wirklich der Titel des heutigen Morgens, ist ja Kraft aus der Ruhe heraus. Und das Erste, was der Geist Gottes tut, er nimmt diesen Jesus, er führt ihn in die Wüste hinein, 40 Tage mit wilden Tieren. Der Satan versucht ihn ständig und immer wieder bei Fasten, ohne Trinken, ohne Essen. Das war wirklich, da wurde das Wort Gottes, da wurde wirklich Jesus nochmals auf Herz und Nieren geprüft. Und als diese 40 Tage dann überstanden waren, dann hat dieser gewaltige Dienst angefangen, der bis zum heutigen Tag diesen Planeten verändert. Bis zum heutigen Tag geschehen Zeichen, geschehen Wunder. Bis zum heutigen Tag ist es einfach nur noch, lässt es mich staunen, was Gott tut. Und ich glaube, es ist dermaßen wichtig, dass wir nicht vergessen, die Prinzipien, unter denen Jesus in die Kraft hineingeführt wurde, durch die Ruhe und dann praktisch und aktiv wurde. Das erste Wunder, das er tat, ist dann an diesem Hochzeit, als er aus Wasser Wein gemacht hat. Das erste Wunder. Das letzte Wunder wird übrigens auch an einer Hochzeit sein, wenn dann Jesus zurückkommt. Auf das freue ich mich. Und bis diese Zeit dann vollbracht ist, werden wir noch einiges zu tun haben. Aber wichtig ist, dass wir wie dieser Jesus in die Ruhe hineingehen, die Gemeinschaft mit Vater suchen und aus der Ruhe heraus anfangen zu wirken. Wenn ich so unterwegs bin, dann fällt mir etwas auf. Wenn ich zurück in die Schweiz komme, wenn ich zurück nach Europa komme oder wenn ich in der westlichen Welt unterwegs bin, das größte Gift, was ich persönlich glaube, eines der größten Gifte für die Kraft und die Ruhe Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes ist der alltägliche Stress, den wir haben. Es ist das Getriebensein der Umstände. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt bist man jahrelang Christ. Der Vater sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine Zusage, das ist so. Ja, der Himmel ist aufgegangen, der Vorhang ist zerrissen. Wir haben Zugang zum Geist Gottes. Der Geist Gottes hat alle Kraft. Der Geist Gottes möchte uns führen. Der Geist Gottes möchte Vater verherrlichen. Der Geist Gottes möchte, dass wir Zeichen und Wunder sehen, wenn wir unterwegs sind. Und wieso geschieht es bei uns so wenig? Ein Grund, glaube ich, ist dieser schwierige Stress, dieses Getriebensein. Ich war kürzlich im Coop, letzte Woche war ich unterwegs, bin nach Hause gekommen und dann habe ich mich gefreut, es ist Samstagmorgen, bin aufgewacht und ich denke, Jesus, wunderbar, Samstagmorgen, ich kann eintauchen in deine Ruhe. Ich freue mich so richtig, mal in Worship einzutauchen, die Bibel zu lesen und dann mich auftanken zu lassen in Gemeinschaft mit dir. Und dann realisiere ich, meine Frau arbeitet ja heute, die ist gar nicht zu Hause. Ich realisiere, mein Kleiner hat seinen Kollegen, seinen Freund, den Nachbar, der da war. Dann realisiere ich, ein Freund aus dem Engadin, ein Lehrling ist zu uns runtergekommen, hat auch da übernachtet. Ich realisiere, der Pastor, der bei mir übernachtet hat und heute aufs Flugzeug muss, der hatte am Morgen einen Schwindelanfall. Ich realisiere, der Kühlschrank ist leer und ich muss einkaufen gehen. Der Stress hat so richtig schwer angefangen. Und da bin ich in den Coop gegangen, bin da rumgehetzt. Ich habe in kürzester Zeit, weiß ich was, alles eingekauft. Und dann habe ich diese schwere Papiertasche. Und ich bin mit der schweren Papiertasche unterwegs. Und dann spricht der Heilige Geist, halte die Tasche, sie wird gleich reißen. Aber ich bin ja gestresst. Ich habe keine Zeit für solche Sachen, verstehst du? Und dann sage ich, Jesus, nicht jetzt. Sie hält bis zum Auto. Und ich mache 3 Schritte und die Papiertasche reißt. Und natürlich das 12er-Pack Eier zur Hälfte am Boden. Alles kaputt. Und die anderen, die nicht kaputt waren, die sind noch nie so weit gerollt. Die sind durch den Korb durchgerollt, zwischen den Beinen der Leute hindurch. Dann habe ich mir gesagt, Jesus, es ist genau wieder dieser Stress, der mich nicht zulässt, dass ich dir Raum gebe. Und dann finde ich, wie viele Male habe ich unter Stress, und das ist mir noch das durch den Kopf gegangen, wie viele Male hat mir der Heilige Geist gesagt, erzähl dieser Person von mir, sag dieser Person dieses oder jenes. Und dann war ich gestresst und habe nicht gemacht, was Jesus mir aufgetragen hat. Und dann gibt es so eine wunderbare Bibelstelle in Hebräer Kapitel 4 in der neuen Genfer Übersetzung. Und der Titel dieser neuen Genfer Übersetzung in Kapitel 4 heißt Eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Und wenn du ab und zu gestresst unterwegs bist und die x-te Chance vergehen lassen hast, dann nimm dir das zu Herzen, was Hebräer 4 uns mitteilen möchte. In Hebräer 4, Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, Leute, wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an der Ruhe Gottes. Und dann heißt es, was geschieht in der Ruhe Gottes? Kaum ein paar Verse weiter hinten heißt es dann, wenn du in der Ruhe Gottes eintauchst, dann wird der Herr anfangen, zu dir zu sprechen. Dann fängt der Heilige Geist an, das Wort Gottes dir aufzuschließen, dir Sachen zu erklären. Die Schatztruhe Gottes, die Bibel wird aufgetan und du kannst dich hineinstürzen, du kannst anfangen zu stöbern und dann kannst du die Gold Nuggets rausholen, die Gott für dich bereithält. Aber das geschieht eben nur, wenn man in die Ruhe eingeht. Hebräer 4 spricht von verschiedenen Ruhen. Da kann es die Sabbatruhe sein, diesen Tag der Woche, den du wirklich für dich herausnimmst und reservierst, du und Vater, du und Jesus, du und der Heilige Geist. Es spricht auch von der ewigen Ruhe, wo wir mal hingehen werden, wenn Jesus kommt oder wir frühzeitig sterben und zu ihm gehen, dann werden wir in der ewigen Ruhe sein. Aber ich glaube auch, Hebräer 4 spricht von einer Haltung, die vor allem wir in der westlichen Welt wieder üben müssen. Eine Haltung der Ruhe. Und in dieser Haltung der Ruhe fängt Gott an, zu dir und zu mir zu sprechen. In dieser Haltung der Ruhe fängt Gott an, das Wort dir aufzuschließen. Und dann fängt er an zu wirken. Dann fängt er an, dann die Verheißung zu geben, was aus dieser Ruhe herauskommt. Als ich dann mir kürzlich die Zeit genommen habe, wieder mal so richtig in die Ruhe einzutauchen, schon spannend, was dann alles hervorkommt, wie mir dann auffällt, in einer Zeit, wo so viele Herausforderungen sind, in einer Zeit, wo sich die Menschen so viele Sorgen machen und interessanterweise auch so viele Christen sich Sorgen machen, die es ja eigentlich besser wissen müssten. Wenn man anfängt, dann in der Schatztruhe Gottes, im Kompass, im Handbuch des Lebens anzusuchen und anzugrübeln und hineinzutauchen, dann findet man solche Sachen wie, da ist 365 Mal geschrieben, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal, sagt Gott, fürchte dich nicht. Ja, die Welt spinnt, die Welt ist außer Rand und Band. Ich weiß, da gibt es die Ukraine und die Russen und dann gibt es die Chinesen und die Taiwanesen und dann gibt es die Inflation und dann gibt es Hungersnot am Horn von Afrika. Aber ich sage dir, fürchte dich nicht. Und dann heißt es, wisst ihr, im Psalm 118, Vers 8, das ist dieser Vers, der in der absoluten Mitte der Bibel ist. Das ist quasi das Fadenkreuz der Bibel. Psalm 118, Vers 8, die Aussage steht da drin, ist, vertraue Gott mehr, als dass du Menschen vertraust. Das Interessante ist, wenn du die Kapitel vor Psalm 118 zusammenzählst, sind es 594. Die Kapitel nach Psalm 118, also ab Psalm 119 bis zum Ende, sind es 594 Kapitel. Zusammengezählt gibt es 1188, sprich, das gibt dir Psalm 118, Vers 8, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen umspudere, Psalm 118, Vers 8, wo wieder das Fadenkreuz der Bibel ist, das, was Gott dir und mir sagen will, vertraue mir alleine und hör doch auf Menschen zu vertrauen. Eine gefallene Welt kann dir überhaupt nichts bieten. Du musst wieder zurück zu Daddy auf den Schoß sitzen und dort zur Ruhe kommen. Und dann werde ich mein Herz dir offenbaren, dann werde ich mein Wort dir offenbaren und dann kommt Kraft hinein. Und als ich dann so am Wein, als es mich so richtig lustig gemacht hat, was da alles für Goldnuggets drin sind, dann habe ich angefangen weiter zu forschen. In einer Predigt von einem habe ich gehört, wie er gesagt hat, das wissen wir ja alle, dass im Alten Testament ja alles wie einen roten Faden auf diesen Jesus hinzeigt. Das ist nichts Neues. Und dann sagt er so nebenbei, by the way, sagt er, übrigens schon in den Namensregistern drin, da steht dieser Jesus drin. Aber ich habe keine Zeit, da hineinzugehen und dann geht er in der Predigt weiter. Und als der das sagt, dieser eine Satz, spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, jetzt gehst du genau und forschst mal nach. Und dann habe ich nachgeforscht und dann, das möchte ich mit euch teilen, das wird dermaßen der Hammer. Das wird dich im Kanton der Erweckung, im Kanton Graubünden, es wird dich wirklich vom Stuhl herausreißen, was Gott alles in die Bibel hineingetan hat. Da heißt es zum Beispiel in Genesis, Kapitel 5, 1. Mose Kapitel 5. Die Namen, im Jüdischen haben ja die Namen eine so tiefe Bedeutung. Das fängt an mit Adam. Adam heißt der Mensch. Seth, der Nächste, heißt gesetzt, ernannt. Enosh heißt sterblich. Kenan heißt Sorge. Mahalalel heißt der Gesegnete Gottes. Jered heißt herunterkommen. Henoch heißt um zu erklären. Methuselah heißt sein Tod wird bringen. Lamech heißt zu verzweifeln. Noah heißt Ruhe zu geben. Und wenn du jetzt diese Worte mit der Bedeutung hintereinander setzt, dann kommt dieser Vers dabei heraus. Der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Amen. Ich finde das, also ich habe das an 11 Uhr abends, als meine Frau schon im Bett war, habe ich das herausgefunden. Ich bin hineingegangen, Schatz, wach auf, das ist dermaßen Hammer. Und dann bin ich weitergegangen, habe weiter geforscht. Und dann kommst du, denk ich, ja, was ist denn mit den Stämmen Israels, die 12 Stämme? Das muss ja wahrscheinlich auch eine spezielle Bedeutung da drin sein. Okay, dann gehst du, ich muss etwas schnell reden, weil sonst komme ich nicht durch. Da heißt es, da ist der Ruben, der Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Sebulon, Manasse, Ephraim und Benjamin. Und wenn du diese Namen googelst, hintereinander setzt, dann heißt es folgendermaßen: Seht ein Sohn, Gott hat euch gehört, er sendet den Treuen, ja, lobt und preist, Gott ist Richter, er kämpft für euch, er gibt günstige Führung, er ist der Gesegnete, er arbeitet für einen Lohn und er verweilt eine Weile bei euch und er macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht, er der Sohn der rechten Hand, er der Sohn der Freude, Halleluja. Hey, ich finde das gut, nur noch das Letzte, eigentlich hätte ich wirklich, wenn du dann all die Namen im Alten Testament herausgoogelst. Amen. Mose, Josua, Ruth, Samuel, Esra, Nehemia, Esther, Hiob, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai und Zacharia, Maleachi, heißt folgendes: Gott ist das Heil für die Begleiterin, für die Braut Gottes. Hey, wir sind es. Gott sandte die erbetene Hilfe. Er hat sie schon geschickt. Er sandte die erbetene Hilfe und tröstete durch den leuchtenden Morgenstern. Aber er wurde angefeindet. Doch er ist die Rettung, denn der Herr ist erhaben. Gott stärkt mich vor dem Richter, denn er ist Retter. Yahweh ist Gott. Yahweh hat den Diener gebracht. Die Taube, den Friedliebenden, ja, wer ist wie Gott? Der Tröster, der Umarmung gibt und schützend geborgen hält durch den am Festtag Geborenen, weil Yahweh sich seines Boten erinnerte. Wow, Leute, als ich für euch gehört habe, ich meine, ich bin jetzt seit 35 Jahren ein Schaf für Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Für mich ist es nicht mehr so schwierig, auf die Stimme des Herrn zu hören. Das ist auch mein täglicher Job. Wenn du jeden Tag, jede Woche solche schwierigen Anrufe bekommst oder E-Mails, hilf mir hier, hilf mir dort, ich bin im Gefängnis. Gestern wurde ein Mitarbeiter von uns fast in einer Messerstecherei getötet, wurde ins Gefängnis gebracht, wurde ausgequetscht, bekam eine Massage, eine Abreibung heißt das bei uns. Und dann betet man und dann kommt wieder raus und es ist Daily Bread, verfolgte Christen, vor 12 Jahren 100 Millionen, jetzt sind es 350, 340, 360 Millionen, eine Verdreifachung, mehr als Verdreifachung innerhalb von weniger Jahren. Hey, geht das so weiter, wird es die Schweiz, wird es Europa genauso erreichen mit Christenverfolgung? Vielleicht nur, weil deine Ideologie, deine christliche Ideologie und Vorstellung von der Ideologie der Welt abweichen wird. Wirst du zur Zielscheibe von Christenverfolgung. Hey, wer dann nicht geistliche Muskulatur angesetzt hat, wer dann nicht fest im Wort Gottes ist, wer dann nicht gelernt hat, ein lebendiger, kraftvoller Stein im Hause des Herrn zu sein, den spült es einfach weg. Darum, wir haben noch Zeit, nicht lange, aber wir haben noch Zeit, uns stark machen zu lassen, indem du und ich die Verantwortung nehmen und uns wachsen lassen, geistliche Muskulatur wachsen lassen, uns reifen lassen im Wort Gottes. Darum, nimm das Wort Gottes regelmäßig hervor. Als ich für euch gehört habe, hat mir Gott gesagt, ihr werdet in eine Phase des Wachstums hineinkommen und ihr werdet bei einer Größe von 500 wird einmal wie Zwischenbilanz gezogen und bei Zwischenbilanz 500 wird der Herr schauen, wie reif ist jeder einzelne von euch hier drin, wie reif ist jedes einzelne Bausteinchen in dieser Gemeinde ICF Chur für den Leib Christi im Kanton Graubünden und für die umliegenden Gemeinden hier oder Kantone hier, wie reif seid ihr ganz persönlich und wenn ihr reif seid, wenn ihr nicht als zu leicht erfunden werdet, wenn ihr gewogen werdet vom Geist Gottes und ihr seid nicht zu reich, weil ihr Söhne und Töchter in der Reife des Christus unterwegs sind, dann kommt der nächste Wachstumsschritt, dann kommt die nächste Multiplikation, dann kommt der nächste Einfluss für die Gemeinden, für die Männer, für die Menschen, für die Frauen, die in diesem Kanton sind, 180.000 Menschen, die Christus noch nicht kennen. Das ist doch ein unmöglicher Zustand. Hey, wenn von 100 Menschen 95 verloren gehen, dann ist das ein absolut schlimmer Zustand. Und Jesus will, dass du deine Eigenverantwortung unter die Arme nimmst und anfängst zu wachsen und zu reifen und das Wort Gottes kaust und studierst und darüber nachdenkst und meditierst und dann aus der Kraft des Wort Gottes hinausgehst. Und dann verheißt er, wenn du in die Ruhe kommst und wenn du das Wort Gottes, wenn du das Schwert des Herrn anfängst zu benutzen, wenn man es nicht benutzt, wird es stumpf. Aber wenn man es benutzt, dann heißt es folgendermaßen in Hebräer Kapitel 4 ab Vers 16. Wir wollen also, Leute, voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade, seine Hilfe erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir gebrauchen. Die Verheißung ist, geh du mit deinem Herrn in die Ruhe, lass das Wort Gottes sich dir offenbaren, denn das Wort Gottes ist kräftiger als ein zweischneidiges Schwert, durchtrennt Seele und Geist und Mark und Bein und den Richter der Gedanken. Es heißt sogar, das Wort Gottes in Hebräer Kapitel 1, das Wort Gottes hat die Kraft, das ganze Universum zu tragen. Leute, wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, also dann ist das Böses sträflich. Wenn das Wort Gottes Kraft hat, das Universum zu tragen, und das Universum breitet sich mit 74,03 Kilometer pro Sekunde aus, das sind 265.000 Stundenkilometer, das ist eine unare Geschwindigkeit. Das ist extrem schnell, verstehst du? Das Universum, sagt die moderne Wissenschaft, hat eine Dimension von 94 Billionen Lichtjahre. So groß ist das messbare Universum. Und die Bibel sagt, und der Herr misst das Ganze mit der Spanne seiner Hand. Verstehst du, wie groß das der Herr ist? Verstehst du, wie kraftvoll das Wort Gottes ist? Verstehst du, dass Kleinglaube Sünde ist, wie stehlen, wie klauen, wie sonst irgendetwas tun? Wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, dann machen wir alles falsch. Wenn wir das Wort Gottes richtig gebrauchen, wie es in Josua Kapitel 1, Vers 8 heißt, meditiere, studiere darüber nach, weiche nicht auf der linken, nicht von der rechten Seite ab, sondern bleibe beim Wort, dann wirst du zum richtigen Zeitpunkt den Erfolg bekommen, den du für dein Leben brauchst. Dann wird genau eben geschehen, was in Hebräer Kapitel 4 steht, und ich wiederhole es, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht zu Vater vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, zur Ruhe kommen, damit er uns durch sein Wort Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Leute, ich war letztes Jahr war ich in einer Gemeinde im Berner Oberland und dann kam ein Vater mit seinem Jungen zu mir und sagte, das ist mein 13-jähriger Sohn. Schau, morgen muss er ins Inselspital Kanton Bern eine offene Herz-OP machen. Das heißt, du machst hier auf bis hier runter, hängst den Körper an die medizinischen Geräte an, holst quasi das Herz heraus, legst es still, flickst es irgendwie und tust es wieder zurück und hoffst, dass es irgendwie funktioniert. Dann kommt der Vater und sagt, können wir noch einmal beten, nachdem wir eine Predigt lang über die Kraft des Gebetes gesprochen haben. Und wir haben ein simpel, einfaches Gebet gemacht. O Herr, dass du den Himmel zerrissest. Ach Herr, dass du den Himmel zerrissest und herabführst und diesen Jungen berührst und diesen Jungen heilst. Und ich bitte dich, lass doch kurz diesen Jungen ablaufen. Ich weiß, viele werden es nicht verstehen, ist Berner Oberländer, Deutsch. Aber wir wollen doch mal hören, was der Junge zu sagen hat.
Bin ich jetzt... Also sie haben mich da schon parat gemacht und so. Und dann habe ich vorher noch Untersuchungen gemacht und habe noch mein Herz gecheckt. Und dann bin ich um die Uhr. Sie haben gesagt, ich habe da halt einfach ein neues gecheckt. Dann bin ich eine Stunde später, haben sie mich angerufen und haben mir mitgeteilt, ich müsse nicht operieren und kann einfach heim und morgen normal in die Schule. Und ich finde einfach unser Gebet am Sonntag einfach erhört worden und ja, also ich muss jetzt einfach nicht kooperieren und einfach genau so, wie wir dann gebeten, dass sie es noch angucken und nicht sehen, also sehen, dass man gar nicht muss, ist so passiert. Das finde ich auch schön.
Amen. Ich möchte euch gleich einen nächsten Clip zeigen. Das ist ein Clip aus dem Iran, ein Iraner, der als Mörder, als Killer nach Sofia geflohen ist. Dort in Sofia war er der Drogenbaron der Stadt. Und er war gefürchtet, er war brandgefährlich, er hat viel Leid über die Leute in Sofia und rundherum gebracht und es hatte nur eine Möglichkeit, diesen Mafia-Boss herumzubekommen. Das war durch die Schärfe und durch die Kraft des Wortes Gottes. Bitte zeigt doch kurz diesen Film von Ali Dini.
Im Iran herrscht das Gesetz des Korans. Wird ein Muslim Christ, kann er getötet werden. Deshalb treffen sich Christen im Verborgenen. Doch wie in der Apostelgeschichte provoziert Verfolgung auch im Iran geistliche Aufbrüche. Die Leute sind offen für Jesus. Sie erkennen das wahre Gesicht des Islam und haben die Schnauze voll. Ist Verfolgung gut? Ja, viele Menschen werden gerettet. Diese Menschen brauchen Leiter. Iraner brauchen kein bulgarisches oder amerikanisches Asyl. Wir bauen sie zu Leitern auf und schicken sie zurück in den Iran, um Hausgemeinden aufzubauen. Es ist gefährlich. Christen werden an die Geheimpolizei verraten. Gleichzeitig öffnet Gott Türen, um Bibeln ins Land zu bringen. Gott hat mir diese Vision ins Herz gelegt. Ich bin AVC dankbar für die Unterstützung. Wir haben Kontakte in 6 Städten, wo wir Bibeln hinbringen und verteilen. Einer erklärt mir, dass er Bibeln auf Sitzen der U-Bahn hinterlässt. Ein anderer sagt, beim Einkaufen in Shops stecke er Bibeln in Regale. Die Ersten, die die Bibeln entdecken, packten sie rasch ein. Die Leute lieben die Bibel. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekam, war ich im Knast. Ich fragte einen Mitgefangenen, ob er etwas zu lesen hätte. Er sagte ja, aber das wolle ich bestimmt nicht lesen und kramte eine Bibel hervor. In Farsi, meiner Muttersprache. Ich war so glücklich, sah zum ersten Mal eine Bibel. Gott redete zu mir durch diese Bibel. Bist du im Dunkeln, helfen dir weder Mohammed, noch deine Familie, noch Freunde. Aber ich las. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du öffnest, komme ich herein und helfe dir. Gott ist großartig. Er macht keinen Druck. In jedes iranische Haus gehört eine Bibel. Ich erinnere mich, niemand hat mich zum Christen gemacht. Ich habe eine Bibel in die Hand bekommen. Ich begann sie zu lesen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigte mir den Weg zum Leben.
That truth showed me the way and life.
Ali Dini, ehemaliger Killer, Mafia-Boss. Ich liebe dieses ungeheiligte Werkzeug. Und ich kann sagen, bevor er im Knast war, war er auf dem Weg, wollte jemanden umbringen, einen Konkurrenten, der ihm das Drogenbusiness streitig machen wollte. Er fuhr mit 180 Stundenkilometer durch Sofia, hatte Drogen, Alkohol und 2 Ecstasy-Pillen eingeworfen. Auf der rechten Seite war seine Freundin, eine Prostituierte. Dann verpasste er die Kurve, es geht geradeaus über die Brücke. Beide landen zuerst im Spital, dann im Gefängnis. Die Freundin verliert einen Arm, er verliert ein Bein und als er die Bibel hervornimmt im Gefängnis, liest er diese Bibelstelle. Es ist besser, jemand verliert einen Arm oder ein Bein, als er da seine Seele verliert. Dann hat er sein Leben eben Jesus gegeben. Und heute ist er unterwegs. Das Wort Gottes ist dermaßen scharf und spitzig und kraftvoll. Zum letzten Punkt noch, was aktuell in der Ukraine geschieht. Zeigt euch das erste Bild bitte. In der ganzen Ukraine, das ist an Odessa oben da, an der Front, wo der Krieg am Wüten ist, da hat es überall solche Plakate, die stehen schon seit Jahren dort, seit 4 Jahren, nur Jesus kann retten. Vor 10 Jahren waren die Pastoren und die Gemeinden waren dermaßen zerstritten, haben sich aufs Dach gegeben wegen jedem Blödsinn. Und dann hat der Herr angefangen, in der Ruhe zu ihnen anzusprechen, er hat gesagt, ihr müsst euch versöhnen. Dann haben sie sich vor 4 Jahren versöhnt. Und dann haben sie angefangen, diese Plakate überall hinzustellen, ohne zu wissen, dass der Krieg eines Tages ausbrechen wird. Und was mir gefällt ist, und das tönt etwas schockierend, aber es ist das, was die Leute dort unten begriffen haben. Bitte nächster Slide. Es gibt etwas Schlimmeres als Krieg. Krieg ist sehr schlimm, aber ich glaube, noch etwas Schlimmeres als Krieg ist, wenn ein Mensch auf dieser Welt die Augen schließt und in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert, ich bin verloren. Ich habe mich geweigert, an diesen Jesus, an diesen Messias, an diesen Weg zum Leben zu glauben. Ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst, mit Gott Frieden und Versöhnung zu schließen. Und jetzt gibt es keinen Weg zurück, außer ein verrückter Christ betet mich wieder zurück ins Leben. Ich kann mich nochmals bekehren. Also, verstehst du? Und jetzt haben wir Leute, die haben das begriffen, dass in dieser Grenze, in dieser Kriegsgrenze oben Tausende umkommen und sterben. Und jetzt sind diese mutigen Evangelisten aus Moldawien, gehen ins Kriegsgebiet hinein mit der einzigen Waffe, die sie dabei haben, das Schwert Gottes, die Bibel, und gehen dort in die Bunker hinein. Jetzt gehen sie von Keller zu Keller, bringen Medizin, Essen, bringen Kleider und sie bringen das Evangelium. Und in jedem Bunker entsteht eine Kirche. Zeig das bitte.
Call in love
Das sind für mich Helden. Die nächsten Helden sind ganz verrückt, also wirklich ganz verrückt. Die gehen mit den Soldaten an die Kriegsfront, weil die sagen, das sind die, die die Ersten sein werden, die sterben werden. Und jetzt stell dir vor, die sterben ohne Jesus. Das ist ja ein absoluter Horror. Jetzt gehen die Evangelisten mit ihnen an die Kriegsfront und erklären ihnen, wer dieser Jesus ist. Bitte zeig das auch kurz. Stell dir vor, du bist Soldat an der Kriegsfront, du weißt nicht, wie lange das dein Leben geht. Und jetzt kommt so ein Evangelist zu dir und sagt, meinst du nicht, es wäre jetzt ein guter Moment, dein Leben Jesus zu geben? Das ist hocheffiziente Evangelisation dort. Etwas anderes, und jetzt komme ich zum Schluss, ist ein Mitarbeiter von uns, der bereitet jedes Jahr eine Evangelisation für 30, 40 Personen. Und jetzt denkt er, es ist ja Krieg, jetzt kann man nicht einfach evangelisieren, es ist gefährlich, die Bomben fallen. Er geht in die Ruhe und in der Ruhe drin fängt der Herr zu ihm an zu sprechen und sagt, du organisierst mir jetzt die nächste Evangelisation. Und er ist drinnen in einem Saal für 300 Leute und stellt das Soundsystem auf und hört von draußen her Geräusche, macht das Fenster auf, schaut nach draußen und es kommen nicht 30, es kommen nicht 40, es kommen 2500 Menschen zur Evangelisation. Zeigt euch das auch bitte. Und das nächste, Erweckung ist, wenn Leute 30 Minuten auf der Straße stehend die Bibel lesen, währenddem die Bomben fallen. Das ist Erweckung, wenn die Leute keine Angst mehr haben, sondern ihren Fokus auf das Wort Gottes haben. Nächster, täglich werden 3, 4, unterdessen 5 Gottesdienste abgehalten. Die ersten 500 sind rausgegangen, die anderen 500 kommen rein, die anderen 500 stehen vor der Türe, um hineinzukommen. Nächstes bitte. Erweckung ist, wenn Bibeln erbettelt oder gestohlen werden. Die Kirchen, die offiziellen orthodoxen Kirchen wurden gestürmt, alle Bibeln geklaut. Das darf man, das ist heiliger Diebstahl, das ist der einzige Diebstahl, der erlaubt ist. Aber der Hunger nach Wort Gottes in Zeiten der Not ist riesig. Und als wir keine mehr hatten, haben wir gesagt, Jesus, Wort Gottes ist das Wichtigste. Was können wir machen? Organisiere du uns Bibeln. Und dann ruft jemand von Gideon an und schenkt uns 10.000 Neue Testamente, die wir gleich wieder in den nächsten LKW runtergeschickt haben. Es werden Bibeln verteilt dort unten. Ich finde das gewaltig. Die haben wirklich begriffen, in Zeiten der Not, wenn man auf Ground Zero ist, wenn es um Leben und Tod geht, dass das Einzige, was zählt, ist Jesus und sein Wort. Er ist das Wort, der das Wort ist. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten und dann gehen wir in eine Zeit des Worships. Jesus, du hast durch Jesaja prophezeit in Jesaja 63. Ach, Herr, dass du den Himmel zerrissest und herabführest. Und bei deiner Taufe ist diese Prophetie von Jesaja in Erfüllung gegangen. Und du bist gekommen mit der Kraft deines Geistes. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist am Wirken. Und Vater, in Jesu Namen, in der Kraft deines Geistes, bitte ich dich, dass du heute Morgen einen neuen Hunger, eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht für das Wort Gottes aufschließt, dass wir jeden Tag in deinem Wort uns hineintauchen, hineinstürzen in die Schatztruhe Gottes, dass wir das Wort Gottes anfangen wieder zu lesen, darüber nachdenken, meditieren, studieren, bis der Geist Gottes uns das Wort aufschließt, bis es zu einem Rhema-Wort wird, das sich mit unserem Geist verschließt und wenn wir dann im Herzen glauben und wenn wir dann mit dem Munde bekennen, dass die Worte ausgehen, nicht leer zurückkommen, sondern exakt tun, wozu sie berufen sind. Danke, Jesus, dass dein Wort bis zum heutigen Tag scharf ist, durchtrennt Seele, Geist, Mark und Bein und ein Richter der Gedanken ist. Danke, dass du sprichst und es ist und danke, du sprichst wieder und es ist nicht mehr. So kraftvoll ist dein Wort und ich bitte dich, dass jeder einzelne lebendige Baustein hier drin, auch in Books, am Livestream, Jesus, dass jeder einzelne Christ anfängt, größere Schuhe anzuziehen, indem wir uns im Wort Gottes nähren, stärken und wachsen. Und wenn wir dann richtig kraftvoll sind, dann wird die Gemeinde wachsen. Dann wird die Gemeinde multiplizieren und dann wirst du verherrlicht werden in diesem Kanton und weit über die Kantonsgrenzen hinaus, Vater. Ich danke dir, dass du so klar sprichst, wenn es um dein Wort geht. Ich danke dir, dass deine Verheißungen so gewaltig sind. In Jesu Namen. Amen.